türmen sich die Massen über 100 Meter hoch. Welche Szenarien bereiten den Behörden aktuell Sorgen und wie geht es den Menschen vor Ort? Der Talratspräsident des Lötschentals erzählt gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Marco Koller.
In der Türkei finden heute wieder Gespräche statt über ein mögliches Ende des Kriegs in der Ukraine. Die Delegationen sowohl der Ukraine als auch Russlands sind in Istanbul eingetroffen und zusammengekommen. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Über die Gespräche selber ist noch nichts bekannt. Es war definitiv ein Radscheibenbruch, der dazu geführt hat, dass vor fast zwei Jahren ein Güterzug im Gotthard-Basistunnel entgleist ist. Zu diesem Ergebnis kommt die Schweizerische Unfalluntersuchungsstelle SUST in ihrem Abschlussbericht. Sie spricht darin auch mehrere Empfehlungen aus. Die Räder sollen zum Beispiel öfter gewartet werden. Die Lage nach dem Gletschersturz im Lötschental ist stabil. Die Lanza fließe geregelt über den Schuttkegel ab und der Pegel des Sees hinter dem Schuttkegel bleibe konstant, sagten die Behörden zur Nachrichtenagentur Keystone STA. Die Gefahr im Bergsturzgebiet bleibe allerdings sehr hoch. SRF Verkehrsinfo von 13 Uhr und einer Minute. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Sagans-St. Margrethen. Zwischen Au und St. Margrethen besteht in beiden Richtungen Gefahr durch eine Ziege auf der Fahrbahn. Dann Endwarnung in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Zürich. Zwischen Küssnacht und Rotkreuz besteht keine Gefahr mehr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Dann A2 Richtung Gotthard, die ist zwischen Burgs und Beckenried weiterhin gesperrt wegen eines Unfalls. Als Umleitung wird die Axenstrasse empfohlen. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 2 Kilometer Stau und mindestens 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Und in Richtung Norden 3 Kilometer Stau und bis zu 30 Minuten Wartezeit ab Quinto. Weiter in Graubünden, da ist der Julia-Pass zwischen Silvaplana und Tiefenkastel in beiden Richtungen gesperrt wegen eines Steinschlags. Dann Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Hagnau und in der Region Zürich auf dem Westring in Richtung Gubristunnel ab Urdorf Nord.
Das Tagesgespräch mit David Karasek.
Hat Platte eine Zukunft? Kann man am gleichen Fleck das Dorf wieder aufbauen oder vielleicht noch mit anders im Lötschental? Unter anderem die Frage, die wir jetzt besprechen mit dem Christian Rieder. Er ist der Talratspräsident vom Lötschental. Er vertritt die Anliegen der 4 Gemeinden im Lötschental, eben unter anderem Platte gegenüber dem Kanton und dem Bund. Er ist von der Partei Die Mitte. Willkommen im Tagesgespräch.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Rieder, letzte Woche haben Sie noch gesagt, Sie wollen Ordnung ins Chaos bringen. Ist das irgendwie gelungen?
Ja, es ist am gelingen, ja. Also Schadensplatz oder Ereignisbewältigung angeschaut, ja. Es gibt auch jetzt immer wieder die Folgeprobleme, die wir müssen lösen. Wir sind immer von noch natürlich im Führungsrapport-Rhythmus. Man muss sich vorstellen, wir treffen sich am Morgen um 8 Uhr, wo alle Kräfte am Tisch hocken und am Abend um 5 Uhr nochmal. Und dann wird über die Lage berichtet, es kommen neue Probleme auf den Tisch, andere Lösungen, gemeistert worden werden. Da präsentiert und ganzheitlich gesehen findet eine Beruhigung statt und eine Tendenz in Richtung Normalität. Nicht aber natürlich für die Betroffenen, die ja sind evakuiert waren und man hat vorher geredet, kann von evakuiert. Man muss jetzt natürlich sehen, das ist nicht mehr evakuierter Status. Evakuiert impliziert, ja, man kann wieder zurück ins Daheim, aber das ist nicht der Fall. Man muss wirklich der betroffenen Bevölkerung Perspektiven bieten, Existenzsicherung, Wohnen und das möglichst bald.
Sie wohnen im Dorf Nebenplatte in Kippel. Da sind Sie jetzt auch im Gemeindehaus. Der Schuttkegel, eben die braune Masse, wo Platte noch mit verschüttet hat, der hat nur ganz wenige Kilometer von Ihrem Haus Halt gemacht. Hat der Bergsturz Ihnen auch Angst ausgelöst?
Ja, der hat Angst ausgelöst, das ist ja so. Aber ich denke jetzt nicht per se, weil ich da in der Nähe Wohnung habe, sondern nur das gesehen, oder? Wenn man die Qualität und die Dimension sieht von diesem Ereignis, oder? Die Bilder, das Video, wenn das zu Berg abkommt, wenn das wirklich, also wie ein Action-Hollywood-Film, ist ja das gemacht. Und mein erster Eindruck war, das kann nicht sein. Das ist ein Computer, Abspielung, die da läuft. Je mehr das Realität geworden ist, gedanklich, psychisch, hat das halt noch Gefühle verursacht. Und Angst war eins von dem gewesen. Ja, aber nicht nur Angst, es war auch Ohnmacht nachher gewesen. Es kommen sie ein Gefühl von Frust. Es kommen sie, nehme ich bei mir nicht, aber es gibt auch ein Gefühl bei der Bevölkerung, die ich nahe wahrnehme, von Ärger. Und das ist schon, das ist halt so negativ konnotierte Gefühl, aber nur mal die Psychologie lehrt, ist, jeder Schmerz ist vergänglich. Es geht lang, zum Teil, ist vielleicht nie ganz weg, aber es ist vergänglich.
Das eine Gefühl, das ist jetzt noch interessant, Frust. Wieso Frust?
Ja, weil wir sind wirklich in einer sehr guten, sagen wir mal realpolitisch, in einer sehr guten Entwicklung im gesamten Lötschental. Wir haben trotzdem, dass wir eine Bergbevölkerung waren, haben wir eine sehr gute Bevölkerungsabfallentwicklung erlebt in letzter Zeit. Wir haben einen florierenden, sanften, wo über die Natur sanften Tourismus. Wir haben eine Hotellerie, Gastronomie, die Vorzeigebeispiel war, meines Erachtens, aufgrund des Kooperationsmodells für den ganzen Kanton. Das war sogar Aushängeschild für die ganze Schweiz. Wir haben nach wie vor Projekte am Start, wo wir modernes, ökologisches Wohnen in einer Bergregion haben wollen, vorwärts pushen, oder?
Also der Frust ist, dass es jetzt wieder wie von vorne anfängt?
Ja, vielleicht nicht gerade wie von vorne, aber in der Politik, das ist ja nicht das erste Mal, in der Politik ist häufig ein Leiterli-Spiel. Man muss halt sie wirft einem zurück und sie wirft einem vor. Und jetzt müssen wir aber Kopf hoch haben. Alle, die das Leiterli-Spiel mal gespielt haben, die wissen das. Wenn man dann mal zwei Reihen tiefer geht, darf man nicht den Kopf in den Sand stecken. So schnell wie es runtergeht, kann so schnell wieder hochgehen.
Ich habe gestaunt, ich habe einen Beitrag gehört, der vor über 10 Jahren ist der gelaufen auf Radio SRF. Eine Reportage aus dem Lötschental von meinem Kollegen, von Dominik Meyer. Und er hat dort eine Reportage gemacht im Lötschental, nachdem es schwere Unwetter gab im Lötschental im Oktober 2011 mit Murgang. Und damals hat ihr Vorvorgänger als Talratspräsident, der Beat Rieder, der jetzt Ständerat ist, er hat damals Folgendes gesagt vor über 10 Jahren bei Radio SRF.
Steine, so groß wie halbe Häuser, Löcher ausgeschlagen, auf anderen Seiten wieder aufgehäuft. Das Geräusch, das dieses Wasser macht, verbunden mit den Steinen, das erschüttert jeden. Das ist schon ein höllisches Geräusch, auf jeden Fall, ja.
Ist das auch ein Grund vom Ärger, dass die Angst, dass etwas Schlimmes passiert im Lötschental, dass die Angst seit Jahrzehnten einfach da ist?
Ja, also man hat gesehen, dass sich das bewegt, aber das ist seit jeher, überall, wo Geröll ist, im alpinen Raum, haben sich die Steine bewegt. Das macht Schwerkraft. Das ist nicht neu am Nesthorn. Hingegen, ja, wo ich mich die Frage stelle, da bin ich bei ist nicht die Qualität, sondern die Quantität. Ich bin erstaunt über die Menge. Nochmal, ich schaue jetzt gerade in Kippel, schaue zum Fenster rauf, ich schaue prüfe, man sieht überall Gestein, wo man anliegt. Und das ist ja von wo gekommen. Also es hat ja schon mehr Erosion gegeben am Berg. Ich tue nicht den Permafrost oder den Zusammenhang zum Klima in Frage stellen, das mache ich nicht, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich stelle nur fest und halte fest, das hat es schon immer gegeben. Dass das jetzt jedoch innerhalb so kurzer Zeit so viel Kubikmeter so abkommt, da habe ich meine Fragezeichen, ja.
Also Fragezeichen an wen? Machen Sie irgendeinen Vorwurf?
Ja, nein, ich sage meine Fragestellung an die Zukunft. Wenn ich nach euch, jeder Gemeindepräsident kann ja mal in den Beruf schauen und viele Gemeindepräsidenten in der Schweiz sehen dann auf Schien- und Gemeindeterritorium einen Berg, auf Schien- und Gemeindeperimeter. Und dann würde ich gerne die Frage beantwortet haben, wie sicher sind meine Berggipfel oder meine Berge auf meinem Gemeindeterritorium. Und ich glaube, seit diesem Ereignis ist das nicht mehr so sicher wie vorher. Die Frage, oder respektive die Antwort.
Und was bedeutet das? Das ist natürlich die ganz grosse Frage, die jetzt immer wieder gestellt wird. Also ist es so, dass man zum Beispiel irgendwann einmal in so Gebieten nicht mehr leben kann?
Man muss es wissen, welcher Berg ist in Bewegung. Aber nicht für die Grundsatzfrage zu beantworten, soll dort noch belebbare Räume sein oder nicht, sondern für kurz- bis mittelfristig die Frage zu beantworten, ob man allenfalls in die Eventualplanung muss gehen oder nicht.
Gehen wir ganz schnell auf die aktuellen Entwicklungen ein. Was bereitet den Behörden im Moment gerade noch am meisten Sorgen?
Ich gehe davon aus, die Hauptsorge der Gemeindebevölkerung von Platten ist zum einen, ja, die Vermisstensuche. Wann können wir die angehen? Und das andere ist, wie ich der Gemeindepräsident auch nicht mehr von Platten rede, ist zu schauen, wie das Projekt, wie er dann sagt, das neue Platten oder Plattenneubau, wie das wird vor allem. Ich denke, das ist seine Hauptsorge.
Sie sind auch in der Arbeitsgruppe Neues Platten. Es geht eben darum, dass man überlegt, Platten wieder aufzubauen. Was ist da Ihre Meinung?
Da bin ich ganz klar der Meinung, dass man unter den Bedingungen, wo es möglich oder ermöglicht wird, dass man irgendein Platten, dass man dem die Chance gibt. Aber wenn ich rede von Bedingungen, dann ist das, denke ich, klar, wo für alle Beteiligten klar ist, das muss innerhalb von einer raumplanerischen Perspektive gemacht werden, Naturgefahr gefahren und so weiter. Nach der neuen Lage, die muss berücksichtigt werden, aber das ist ja selbstverständlich, man kann ja nie so etwas anderes machen. Also, wenn man die Kriterien, die Bedingungen berücksichtigt, bin ich der Meinung, dass die geschichtliche DNA, dass berechtigt ist, dass die irgendwo in Platten und irgendwie und irgendwann weiterlebt.
Also der Schutzkegel vollkommen zu räumen, das scheint laut Expertinnen und Experten kaum machbar. Also der Schutzkegel abzutragen, das scheint fast nicht möglich zu sein. Wie sehen Sie das?
Also wenn ihr mich die Frage so stellt, dann ich das als unrealistisch betrachten. Man müsste ja mit irgendeinem Transportmittel das abfeiern. Also ich höre da Zahlen von 9 Millionen Kubik, das ist eine ungeheure Zahl. Wenn man sich das nur mehr transporttechnisch abfeiern, dann stellt sich die Frage, wohin? Das ist die nächste Frage. Und die andere Frage, die ich vorhin schon angesprochen habe, ist, ja, wie sieht denn die Raumplanung auf dem Perimeter aus, wo da jetzt der Schutzkegel ist? Also, das war vorher Schutzwald, wo die Bevölkerung geschützt hat. Und aufgrund von dem ist die Raumplanung ausgelegt worden. Müssen wir jetzt die betroffenen Behörden die Raumplanung neu gestalten?
Also, das heisst, ein Neuaufbau von Platten wäre wahrscheinlich an einem anderen Ort?
Ja, an einem anderen Ort, aber vielleicht an einem Ort, der ja jetzt schon zum Platten gehört. Ich denke an Platten Weißen Ried zum Beispiel oder andere. Das macht sich gegenwärtig, der Matthias Bellwald hat es gesagt, mein Präsident, gegenwärtig machen sich die Gedanken der Gemeindepräsident von Platten mit seinem Gemeinderat. Und das ist für mich eine Frage von der Gemeindeautonomie. Also es liegt mir fern, weder als Talratspräsident noch erst recht nicht als Gemeindepräsident von Kippel, da dem Beirat von Platten vorzugreifen, also die Gemeindeautonomie soll auch da gelten. Sie sollen sich die Überlegungen machen, strategisch. Nochmal, wo, wie und wann sie das neue Plattenwelt aufbauen. Da bin ich nicht gerade die falsche Ansprechperson, aber auch nicht ganz die richtige.
Aber ein Wiederaufbau von Platten unterstützen Sie?
Ein Wiederaufbau Platten ist natürlich ein Schlagwort, oder? Das ist ein Slogan. Das ist ein Slogan. Man muss differenziert heranschauen, wo, unter welchem Perimeter, unter welchen raumplanerischen Bedingungen das passiert. Und solange die Kriterien eingehalten werden, dann bin ich auf genannten Gründen, unterstütze ich das.
Sie haben viel Kontakt mit den Einwohnern von Platten. Was brauchen die Menschen im Moment am meisten?
Also, die brauchen im Moment Sicherung von der Existenz. Da, wo nötig, in finanzieller Natur, also es geht jetzt um Versicherungsfragen, es geht um Bankfragen, wie zahle ich die Amortisation weiter, wie zahle ich Zinsen ab. Es geht um aber auch Sicherung von der Existenz, dass die eine Bleibe haben. Die sind jetzt überall alle irgendwo untergekommen. Was sich meiner Kenntnis entzieht, ist, wie lang ist das so möglich? Also kann man da jetzt von der Kurzfristigkeit in eine Mittelfristigkeit übergehen? Generell. Das ist das, was nötig ist. Und dann kommen wir halt wieder auf die realpolitische, strategische Themen, die anderen drei Talgemeinden haben, die ich vorher aufgezählt habe. Ich denke, da muss es nachher greifen. Die Lötschentaler Gemeinden müssen jetzt Wohnräume schaffen, wo die wirklich von kurz, mindestens in der Mittel- bis Langfristigkeit nachher Wohnräume haben hier im Lötschental.
Also das ist ein Aufruf von Ihnen an die anderen Gemeinden, die drei anderen Gemeinden im Lötschental, dass die eigentlich schauen müssen, dass die Leute neu mitwohnen können.
Genau, der Aufruf ist gar nicht notwendig, da spreche ich für alle drei Präsidenten. Das ist unklar, oder? Das ist klar. Aber dann geht es halt also ein bisschen in Anführungszeichen Systemwirtschaft oder Systempolitik von einer Bergregion, dass die Landwirtschaft aufrechterhalten bleiben kann. Weil wir haben ein Vorzeigebeispiel gemacht. Wir haben mit der Lötschentaler Landwirtschaftsarrondierung die Landwirtschaftsparzellen wie zusammengelegt. Statt viele Bauern machen viele kleine Bewirtschaften viele Kleinflächen, haben wir die Kleinfläche zusammengezählt und alle haben jetzt grössere Parzellen gehabt. Und das heisst natürlich, dass ein Landwirt von Fahrten hat dann bewirtschaftete Parzellen in Platten gehabt und umgekehrt. Und das natürlich ist jetzt die ganze Landwirtschaft vom ganzen Tal betroffen. Und da braucht es jetzt auch diese Sofortmaßnahmen, dass wir die Landwirtschaft neu können skizzieren, neue Lösungen haben jetzt, trotzdem Schuttkegel.
Aber Sie sagen also, viel landwirtschaftliche Fläche ist kaputt gegangen.
Richtig, ja. Wie viel kann ich im Moment noch nicht sagen. Das ist alles jetzt in Berechnung. Es findet heute am Nachmittag das Treffen statt mit der kantonalen Dienststelle für Landwirtschaft und mit dem Präsidenten von der Lötschentaler Landwirtschaftsgenossenschaft. Und nach dem Treffen wird man den mehr kennen sehen.
Aber kann man da eigentlich ganz naiv einfach sagen, dass wirklich, also ich meine, die braune Gröllhalde ist etwa 2 Kilometer breit, kann man da einfach sagen, das ist jetzt auch viel landwirtschaftlicher Raum, der weg ist, vielleicht sogar für immer?
Ja, so weg, die Fläche ist ja da. Es ist jetzt eine andere Konsistenz drauf. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es denkbar, dass man die begrünt. Ich weiß nicht, was das dann macht. Das sind jetzt auch wieder die strategischen Überlegungen von der Gruppe Neues Platten oder mein Präsident von Matthias Bellwald, der da den Lead hat. Denkbar ist da sehr wahrscheinlich vieles.
Wir haben von den Menschen aus Platten geredet. Welche Begegnung hat sie in den letzten Tagen, seit das letzte Mittwoch passiert ist, am meisten geprägt?
Was mich geprägt hat am meisten, sind jeweils die Versammlungen mit der Bevölkerung von Platten in der Turnhalle von Wieler gewesen. Das ist das Schulter an Schulter gewesen von den Bürgern mit der Gemeindeverwaltung, zum Teil ja dann auch noch bis mit Bundesrat Pfister. Und was mir aber geblieben ist, ist nicht da die, oder was mich geprägt hat, ist nicht da denn der Zusammenhalt, den man da gespürt hat. Das hat mich nicht überrascht, das weiss ich, dass es das schon da gibt. Das ist mir alles unklar. Ich habe nie eine Sekunde gezweifelt, dass das Lötschental die Plattnerinnen und Plattner aufnehmen wird. Nie eine Sekunde. Das war für mich so unklar gewesen, dass das passieren wird. Oder wir müssen uns vorstellen, wir haben nicht eine behördliche Massnahme müssen ergreifen, für dass die 300 Plattnerinnen und Plattner irgendwo evakuiert werden. Das ist ein völliger Selbstläufer gewesen. Wir müssen uns mal vorstellen. Die Gemeinde Platten macht eine Push-Nachricht über das Gemeinde-App. Jetzt das Haus räumen. Treffpunkt, ich weiß nicht, was es war, eine halbe Stunde, Viertelstunde, in der Turnhalle Platten und sofort das Dorf verlassen. Und die sind dann auch weitergeschickt worden in die Turnhalle von Wieler. Und wenige Stunden später hat man die Info gehabt, jede Plattnerin, jeder Plattner ist untergebracht. Ohne, dass der Führungsstab Lötschental nur eine Person irgendwo hat ein Hotel tun oder anderweitig unterbringen. Und das finde ich sensationell. Und das prägt, oder? Ob das ist unglaublich. Und was mich aber heute prägt, ist, und das sieht man dann am Schluss von der Veranstaltungen jeweils, man hat dann ein ganzes kleines Apéro organisiert und die Bevölkerung, Der Teil ist viel länger gegangen als der offizielle Teil von der Versammlung vorher. Also die Leute sind da geblieben. Da hat man gesehen, dass soziale Interaktion ist ein Grundbedürfnis geworden. Die Leute wollen wieder miteinander reden. Ich merke das auch, wenn ich hier auf der Straße laufe, von daheim ins Gemälde kommt, man hält da, man spricht miteinander. Vorher hat man sich vielleicht höchstens einmal guten Tag gewünscht. Und jetzt hält man, man redet, man fragt ab, hast du ein Bedürfnis, der andere fragt das auch ab und man schaut zueinander. Und das ist prägend. Das ist prägend und das gefällt mir auch, wenn man auf das, dass es intuitiv sehr wahrscheinlich gelebt wird.
Der Alpenforscher Boris Previsic hat in der NZZ gesagt, früher hatten wir einen Bergsturz wie am kleinen Nesthorn alle 20 Jahre. Mittlerweile tritt ein solches Ereignis fast jedes zweite Jahr ein. Es gibt ja immer wieder Überlegungen, Siedlungen und Täler ganz aufzugeben, wenn so ein Ereignis passiert. Sollen so alpine Gegenden, wie eben das Lötschental, wo Sie der Präsident sind, sollen die in Zukunft aus Sicherheitsgründen unbewohnbar sein?
Also wenn ich dann eine klare Antwort will, dann ist die klare Antwort nein, weil das ist zu plakativ, das ist zu undifferenziert. Ich komme nur mal darauf zurück. Das ist, mag sein, dass das numerisch an der Anzahl mehr wird, auf eine gewisse Zeit. Was es aber braucht, ist jetzt eine Überwachung von diesen Räumen. Also ich will jetzt dann mal Spezialisten kehren, die mir genau sagen, welcher Berg bewegt sich, wie schnell und mit wie viel Kubik. Das sind Zahlen, Daten, Fakten und nicht tendenziöse Aussagen. Wenn wir die Zahlen, Daten, Fakten haben, dann bin ich bereit, mitzudiskutieren, mitzuüberlegen, vielleicht auch mitentscheiden, welche Region und welche Zukunft hat. Aber vorher sicher nicht.
Sie fordern also mehr Schutzbauten und auch mehr Überwachungssysteme in den Alpen.
Richtig. Genau. Ich kann vielleicht einen Vergleich ziehen zu Lawinen. Das ist ein anderes Naturphänomen. Und da ist das Lötschental wirklich erprobt und da haben wir sehr gute Erfahrungen mit Lawinen. Wir haben im Lötschental einen guten Umgang gefunden mit Lawinen, nämlich in dem, dass wir haargenau gewissen, an welchen Hängen, an welchen Perimeter gibt es Lawinen. Aufgrund von der geschichtlichen Entwicklung und von der Erfahrung können wir euch feststellen, je nach Qualität vom Schnee, der da liegt, oder je nach Menge vom Schnee, der fällt in einer gewissen Zeit, haben wir die und die Gefahrenstufen nachher. Und aus dem abgeleitet sind wir nachher in die Räumplanung gegangen. Und das hat sich über Jahrzehnte bewährt. Und das Management funktioniert bestens. Das hat man die letzten Jahre gezeigt. Und dann muss man dann vielleicht einmal, wenn es hochkommt, sag jetzt einmal, statistisch gesehen, wir im Lötschental die letzten 10 Jahre, wenn es hochkommt im Durchschnitt, vielleicht einmal einen Tag gewisse Strassenabschnitte müssen sperren. Aus Sicherheitsgründen. Aber das haben wir können machen, weil wir Zahlen, Daten, Fakten haben. Und das funktioniert bestens, das Management. Und ich habe die Erwartung von den Dienststellen Kanton Bund für Umweltgefahren, dass der gleiche Ansatz verfolgt wird, mittels Zahlen, Daten, Fakten, mir jetzt gesagt wird, auf meinem Gemeindegebiet, welcher Berg bewegt sich wie, und dann die Gemeindeautonomie in Absprache mit Kanton und Bund nachher entschieden wird, welche Massnahmen man trifft. Aber wisst ihr, von A bis Z sind nur ein paar andere Buchstaben dazwischen. Und nur jetzt gerade vom Ereignis Birchbach, Gletscher, sofort auf den Buchstaben Z kommen, Bergbevölkerung, irgendwie gießkannenmässig, weil es entvölkern, das schockiert mich schon, die Haltung. Und die, ich erwarte euch eine gewisse staatsmännische Einstellung von Spezialisten, dass wenn sie schon so Haltungen haben, dass sie dann euch in der Lage sind zu sagen, welche Gebiete da betroffen sind, von welchen er da redet. Also wenn mir ein Spezialist hier sagt, man muss den Bergregionen dann immer investieren in Schutzmaßnahmen, dann will ich wissen, welche und aufgrund von welcher Begründung. Und das, der reden wir von Zahlen, Daten, Fakten, die ich brauche, im Ereignisfall meine Entscheidungen zu begründen.
Zum Schluss, Herr Rieder, vor 127 Jahren ist es, glaube ich, vor 127 Jahren ist im Lötschentalsdorf Wieler, das ist eines von den 4 Dörfern, abgebrannt. Vollkommen abgebrannt. Was kann man aus der Geschichte lernen? Jetzt auch, um etwas lernen verblatten?
Etwas vorstellender, die Frage. Aus der Geschichte hat man gelernt, dass schon dann die Solidarität ist da gewesen. Darum habe ich das gewiss, dass es das mal wird da sein. Wir haben alle Wählerinnen und Wähler aufgenommen, nicht schon da. Man hat sogar Zahlen, dass man nur weiss, wie viele Wählerinnen sind in welcher Gemeinde untergebracht worden. Die Geschichtsbücher gibt es. Also, was der Lötschenthaler in der DNA hat, ist der Stolz. Über den haben wir noch gar nicht geredet, eigentlich, im ganzen Ereignis hier.
Sie sagen der Stolz.
Der Stolz, ja, genau. Das hat der Lötschenthaler. Er ist eine wahnsinnig stolze Person in der Regel. Und wenn er im Stolz verletzt wird, dann tut der Lötschenthalerin massive Energie entwickeln. Für alle stolze Menschen ja das. Und ich kann so ein bisschen sagen, wir sind im Stolz verletzt worden, vermutlich. Und ich hoffe, dass man die Energie packt, oder? Der Wieler ist per se ein stolzer Wieler. Auf das Dorf war der Herr. Der Wieler ist heute stolz darauf, was man aus dem Dorf gemacht hat, wo ja niedergebrannt ist. Und ich hoffe es mir, dass die Plattnerinnen und Plattner den Stolz euch mitnehmen. Und der Sack können stolz sein auf das, was künftig aus Platte wird. Und der Stolz als Motivation, also positiv konnotiert, also wegkommen von Angst, Ärger, wo wir so drüber geredet haben, hin zu Stolz als Motivation zu brüchen.
Christian Rieder, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte gerne.
Der Talratspräsident vom Lötschental, der Christian Rieder, im Tagesgespräch bei David Karasek. Nachrichtenredaktion im Rendezvous, Sandro Peter. Mein Name, Ivana Pribakovic. Schön, dass Sie da sind.
Eis am Nachmittag.
Weiter geht's durch den Nachmittag mit mir, Christina Lang, und ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Mittagsspaziergang am Lauensee. Das sind Spahn auf SRF 1. Und für die mit dem Auto, hier der Überblick.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.30 Uhr. In der Zentralschweiz ist die A2 Richtung Luzern zwischen Dagmersellen und Knutwil wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt. Richtung Gotthard zwischen Buchs und Beckenried ist die Strecke wieder offen. Dann Stau oder Stockend in der Region Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Urdorf Nord, in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Hagnau, in Richtung Luzern ab Wiese bis Gellert. Und Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden, 2 Kilometer ab Wassen, 15 Minuten Wartezeit, und in Richtung Norden ab Quinto 4 Kilometer mit 45 Minuten Wartezeit. Jemand, der uns erzählt über das Autofahren, also über das Lehren Autofahren, über Fahrstunden, über Prüfung vielleicht, das wäre eigentlich noch schön, wenn so jemand durchkommen würde, jetzt beim Nachmittagsquiz von heute. Das Spiel selber läuft wie immer, 5 Fragen, immer 2 Antworten zur Auswahl. Wenn Sie 3-mal richtig liegen mit der Antwort, die Sie aussuchen, dann gewinnen Sie. Diese Woche gibt es zum Gewinnen Lospäckchen im Wert von 100 Franken. So ist es wie immer, aber rundum nimmt es mich schon ein bisschen Wunder, ob Sie mir eine Geschichte erzählen können. Über das Lehren Autofahren. Läuten Sie an 0848 440 222. Wir spielen am 20 vor. 0848 440 222.
Your mouth is a revolver, found bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. And today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my this world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants to flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire heart. People like us, we don't need that much. Just someone that starts. Starts the spark in our bonfire hearts. Our bonfire hearts. Our bonfire hearts. Our bonfire hearts. You light the spark. People like us, we don't need that much, just someone that starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this lead to love like ours. You light the spark in my bonfire hearts. Let's go.
gone. It's time for a new dawn, with guidance by the stars above. Sitting by the fire with our mutual desire, we'll make it to a new home. It's time we'll make it right. No battles, no more fights, 'cause we're the guiding light. Starting again in a wonderful land, we love in our hearts and soul that we gain. Starting from scratch with a new master plan, we love in our hearts. Takes control. We'll learn from all we know. No river will run dry again. We're all equal souls, decent after all. The era of a new man, starting again in a wonderful land. We love in our hearts and soul that we gain. Starting from scratch with a new master plan. We love in our hearts and know that we heard the mother's cry, barely getting by. While we're living in a lie, politicians justify. Saw the ocean rise. It's time we're opening our eyes. Oh, oh. Starting again
in a wonderful land.
We love in our hearts and showing that we can. Starting from scratch with a new Mr. Play. In our hearts, I know that we can.
Oh, yes, we can.
Oh, yes, we can. With love in our hearts, I know that we can.
Das ist Musik aus der Schweiz, der Rheintaler Sänger Shim Thomas und Berner Sänger Jael. Und jetzt gehen wir auf Luzern.
SRF 1, 3 von 5.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Zu Luzern am Telefon ist nämlich die Clara Schenker, unsere Kandidatin heute. Grüezi, Frau Schenker.
Grüezi, Frau Lang.
Wir machen diese Woche ganz viele Sendungen rund ums Auto, ums Autofahren, wie das Auto mit der Zeit unser Leben verändert hat, die Gesellschaft, die Landschaft sogar. Und heute ist es am ersten Tag vor allem ums Lehren Autofahren gegangen. Darum möchte ich von Ihnen wissen, Frau Schenker, wann haben Sie gelernt Autofahren und wie war das gewesen?
Ja, das war etwa 1972 gewesen, genau. Dann habe ich Fahrstunden genommen, und zwar in Engelberg. Und dann habe ich natürlich immer mit dem Fahrlehrer in die Stadt runterfahren, ja, weil wir müssen Erfahrungen machen.
Weil es Engelberg gar noch nicht so viele, also jetzt knifflige Situationen hatte.
Ja, wir hätten gar nicht können in dem Sinn lehren. Also was lehrreich war, war nachher einfach die Autofahrt runter um die Kurven rum, oder?
Mhm.
Ja.
Und wahrscheinlich ja. Anfahren am Berg, haben Sie auch mehr als einmal müssen
rüberkommen. Anfahren am Berg war ein Thema. Genau.
Sind Sie gut durchgekommen, der Prüfung, beim ersten Mal?
Ja, ich habe zwar viele Fehler gemacht, ich war so aufgeregt gewesen, mhm. Aber der Experten war sehr nachsichtig gewesen, genau.
Das bin ja. Ich heute also, soweit ich kann, auch. Aber ich muss natürlich auch streng sein als Expertin in dem Spiel.
Wir haben klar.
Für Sie auch ganz eine Haufen Fragen parat. Es dreht sich auch ein bisschen ums Autofahren. Mhm. 5 Fragen sind es, immer 2 mögliche Antworten zur Auswahl. Mhm. Und es gibt auch so eine praktische Jahreszahl, nämlich 1806. 90. Dort ist an der Landesausstellung das erste Auto in der Schweiz vorgestellt worden. Und das Jahr 1896, um das dreht sich, sind ein paar Fragen. Also, ich brauche Ihre Antworten innerhalb vom Countdown und so deutlich wie möglich. Und wenn Sie 3 richtige haben, dann gewinnen Sie ein Päckchen mit 100 los. Frau Schenker, was war zuerst gewesen? Das erste Auto in der Schweiz vorgestellt worden ist oder dass der Eiffelturm zu Paris fertig gebaut war?
Der Eiffelturm in Paris.
Gut, ja. Zweite Frage. Was war zuerst gewesen? Das erste Auto wird in der Schweiz vorgestellt oder das Bundeshaus zu Bern wird eröffnet?
Das Bundeshaus in Bern.
Gut, und jetzt geht es um Auto und um Eisenbahnen. Was ist zuerst passiert? Das erste Auto wird vorgestellt in der Schweiz oder die Spanische Brötli-Bahn ist unterwegs von Baden auf Zürich, die erste Bahnstrecke von der Schweiz. Auto oder Spanische Brötli-Bahn?
Spanisch Brötli-Bahn.
Okay, schon bei der vierten Frage sind wir vom Auto zum Velo. Veloprüfungen gibt es ja auch und die sind je nach Kanton zu verschiedenen Zeiten eingeführt worden. Welcher Kanton war früher dran mit der Einführung der Veloprüfung? Der Kanton Solothurn oder der Kanton Luzern?
Oh, Kanton Luzern.
Und jetzt nehme ich das Auto zum Schluss. Was ist in der Schweiz zuerst eingeführt worden beim Autofahren, dass man das haben muss? Dass die lehren, das Auto fahren, müssen ein blaues Schild mit einem weissen L hinten drauf haben oder dass man sich muss anschnallen. Kurz gefragt, was ist zuerst eingeführt worden? Gurtenobligatorium oder das blaue L?
L war
sehr. Ja. Die Antwort ist schnell gekommen. Und, ich kann es schon so ein bisschen vorausnehmen, es ist eine richtige Antwort. Die gibt schon mal einen Punkt. Das L für die Lernfahrer ist in den 1960er Jahren eingeführt worden, 1962. Und die Gurtenpflicht, die ist erst in den 80er Jahren gekommen, 1981. Hu, Frau Schenker, gehen wir von hinten durch die Fragen durch. Dann sind wir bei der Veloprüfung und beim Kanton Solothurn und dem Kanton Luzern. Wo ist die zuerst eingeführt worden? Sie haben auf den Kanton Luzern getippt. Dort ist die Veloprüfung 1965 eingeführt worden. Und im Kanton Solothurn schon ein bisschen vorher, nämlich schon 1954. Da haben wir keinen Punkt. Aber wir haben ja einen, den nehmen wir mit. Die Frage in der Mitte, die dritte Frage. Spanisch Brötli-Bahn oder das erste Auto in der Schweiz? Was war das erste gewesen? Die erste Bahnstrecke von der Schweiz ist eingeweiht worden 1847. Sie haben gesagt, das war zuerst gewesen. Und das stimmt, weil das erste Auto, das haben wir ja dann erst 1896 in der Schweiz vorgestellt bekommen. Zweiter Punkt. Und jetzt, Bundeshaus eröffnet in Bern oder das erste Auto an der Landesausstellung? Das erste Auto wissen wir 1896. Und das Bundeshaus eröffnet wurde ein bisschen später, 1902. Also jetzt haben wir 2 richtige, 2 falsche, Frau Schenker. Es geht um alles. Zuerst der Eiffelturm fertig gebaut oder zuerst das Auto in der Schweiz? Sie haben gesagt, der Eiffelturm 1889. Und das ist richtig und der dritte Punkt vor dieser Landesausstellung im 96. Ich gratuliere Ihnen, Frau Schenker.
Danke vielmals.
Souverän durchgefahren. Und ich habe als Expertin also nicht einmal ein Auge oder ein Ohr zudrücken. Alles ganz souverän gemacht. Vielen lieben Dank fürs Mitspielen und Ihnen alles Gute. Einen schönen Gruß auf Luzern und einen guten Nachmittag.
Danke vielmals. Danke.
SRF 1, 3 von 5.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
3 von 5 Nachmittagsquiz. Morgen wieder 20.02 Uhr auf SRF 1.
Generous, your host. He's keeping you inside.
Ace of Base. Das ist der Montagnachmittag mit SRF 1. Und wenn ich heute am Vormittag etwas gelernt habe, dann ist es, dass man Geduld braucht, Humor und ganz viel Nächstenliebe, wenn man Fahrlehrer oder Fahrlehrerin werden will. Wir haben Peter Graber bei uns im Treffpunkt gehabt, ist 91 und hat ganz lang, über ein halbes Jahrhundert lang als Fahrlehrer gearbeitet in der Stadt Luzern. In den 50er und 60er Jahren hat er angefangen. Ein wirklich unterhaltsamer und lustiger Gast. Und den hören wir heute am Nachmittag gerade noch ein. Stefan Siegenthaler ist bei mir im Studio. Moderator ab der 2. Du hast den Peter Graber, also du hast die Vergangenheit vom Lehren fahren bei dir im Studio und Gegenwart aber auch.
Das ist richtig. Wir haben auch noch den Paddy Ineichen, der jetzt quasi neu dazukommt. Er ist ein jüngerer Fahrlehrer, ist 33, seit 2019 macht er den Job. Und das ist natürlich spannend, oder? Zwischen diesen zwei liegen nicht nur ein Altersunterschied von fast 60 Jahren, sondern noch historisch gesehen, oder? Wenn man schaut, wie viel Auto hat es damals gegeben, das ist gesagt, in den 50er, 60er Jahren. Also, dann noch näher hat angefangen, der Peter Graber, das ist irgendwie 147.000 Autos in der Schweiz. Und heute reden wir von 4,7 Millionen.
Heute hat jeder zweite eigentlich ein Auto.
Ja, und noch zweite Wagen auch noch. Und noch jede Bude hat noch drei Kerne.
Über also, was redest du denn mit diesen beiden? Du redest ja nicht nur darüber, wie die Autos weg sind und der Verkehr früher und heute, sondern auch so ein bisschen um ihre Arbeit, oder?
Das ist ja so. Wobei dann natürlich eben der mit den Zahlen schon auch wieder kommt, oder? Also, ich meine, wenn man sich vorstellt, Auto zu fahren in einer Zeit, wo es eigentlich fast kein Auto hatte, ist das viel entspannter gewesen, als das heute ist. Ich kenne es selber auch. Ich bin eigentlich ein recht entspannter Mensch. Du kennst mich. Aber wenn es dann auch so Verkehrssituationen gibt, wo man vielleicht irgendwo in einer Stadt ist, einen Parkplatz sucht oder irgendwo außerhalb und dann hat es viel Verkehr und man muss auf vieles gleichzeitig achten.
Stell dir vor, hast du noch Kinder auf dem Rücksitz.
Zum Beispiel, genau. Und irgendwie bist knapp dran und dann kommt noch das Velo von links und noch irgend so ein E-Scooter, wo es jetzt einfach auch massiv viel gibt auf der Straße von rechts. Und man muss an so vieles gleichzeitig irgendwie denken und auf so vieles gleichzeitig schauen. Und über das reden wir, oder wie war das früher gewesen? Das Lehren Autofahren, wie ist das heute? Auf was muss man heute schauen? Heute muss man zum Teil autonom fahrende Fahrzeuge reden. Und früher, wo man einfach, du hast es glaube ich gesagt, oder? Ein Keilriemen, der ist kaputt gegangen, hat man noch mit der Strumpfhose geflickt. Also es ist wirklich so, die Diskrepanz von früher zu heute, es gibt glaube ich sehr eine spannende Stunde heute Nachmittag ab.
Was ist anders und was ist gleich? Wie vermittelt man das Wissen? Es gibt eine spannende Fahrstunde heute am Nachmittag mit dem Stefan Siegenthaler und seinen Gästen ab der 2 hier auf SRF 1.
Comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, per vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che no, 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 no,
davvero, vengo anch'io notte un occhio, e capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night. The sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words in the world of silence, and the people bowed and prayed.
Simon & Garfunkel auf SRF 1, The Sounds of Silence.
SRF Verkehrsinfo.
Mit der Übersicht von 13.59 Uhr Zentralschweiz. Da ist die A2 Richtung Luzern bei Knutwil wegen eines Fahrzeugbrandes gesperrt. Dann stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland ab Hagnau Richtung Luzern bei der Verzweigung Wiese und Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden. 2 Kilometer ab Wassen mit 15 Minuten Wartezeit sowie Richtung Norden ab Quinto 4 Kilometer, 45 Minuten Wartezeit. Die Einfahrt in Airolo ist gesperrt.
Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Mario Stuani. Eine neue Gesprächsrunde zwischen der Ukraine und Russland. Die jüngsten gegenseitigen Schläge dürften darauf aber kaum einen Einfluss haben, sagt ein Fachmann. Und der Abschlussbericht bestätigt es, Schuld am Unfall im Gotthard-Basistunnel war ein defektes Rad an einem Güterwaggon. Das Wetter heute gibt es immer wieder Schauer und Gewitter. Morgen Vormittag macht der Regen dann vorübergehend Pause. In der Türkei findet heute eine zweite Gesprächsrunde statt zwischen der Ukraine und Russland. Eine erste Runde führte zwar zum größten Gefangenenaustausch seit Kriegsausbruch, Friedensverhandlungen waren aber nicht in Sicht. Im Vorfeld der zweiten Gesprächsrunde heute nun gab es weitere Angriffe auf beiden Seiten und der ukrainische Geheimdienst meldete gestern, er habe mit Drohnen 40 russische Kampfflugzeuge zerstört oder beschädigt. Hat also dieser groß angelegte Angriff nun dazu geführt, dass sich Russlands Bereitschaft zu Verhandlungen vergrößert? Er gehe nicht davon aus, sagt Fabian Hoffmann von der Universität Oslo. Er forscht dort unter anderem zu Militärstrategien und Verteidigungspolitik.
Ich denke, die Verhandlungspositionen waren ja vor dem Angriff sehr, sehr verhärtet. Und ich denke, das werden sie auch weiterhin bleiben. Russland beharrt ja auf seinen Maximalforderungen diplomatisch als Verhandlungsbasis und darauf kann die Ukraine natürlich nicht eingehen. Dementsprechend ist es weiterhin einfach so, dass beide Seiten versuchen, militärisch Fakten zu schaffen. Und ein Stück weit hat das die Ukraine gestern getan. Die russischen Diplomaten werden das sicherlich nicht lustig finden. Vielleicht werden die Ukrainer das ein oder andere Mal mehr lächeln in den Verhandlungen, an dem Verhandlungstisch. Aber ich glaube, allgemein wird das keinen großen Einfluss jetzt direkt